Ja, das hat mal jemand gesehen und sagt, wann darf man denn bei euch in der Gemeinde predigen? Sag ich, den Kuss gibt es nur für einen Prediger. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, euch alle zu sehen. Schön, euch online zu sehen. Ich habe euch ja hier, wisst ihr, immer bei mir liegen. Und das lese ich ab und zu auch mal kurz, wer da alles da ist. Herzlich willkommen auch dort. Eine grundsätzliche Sache, nicht nur für heute, sondern auch für die nächsten Male. Ich möchte das mal aussprechen, obwohl das schon immer so war, aber viele wissen das gar nicht. Hier vorne ist ja ein bisschen mehr Platz als in deiner Stuhlreihe. Und möglicherweise bist du so ein Typ wie ich, der sagt, Lobpreis, da habe ich gerne ein bisschen mehr Platz um mich rum. So. Ich muss ja nicht tanzen, aber ein bisschen, weißt du, wenn ich die Arme hebe, der Nachbar ist fast erschlagen, wird es schon gefährlich. Vielleicht bist du so jemand, der sagt, ich würde gerne... Oben, rechts und links geht immer ein Weg raus. Ihr könnt jederzeit in den Lobpreiszeiten nach vorne kommen. Es soll hier keine Show stattfinden, aber ihr könnt euch hier frei bewegen, könnt hier Lobpreis machen, anbeten, das ist cool. Seid bitte ganz entspannt, ihr dürft das jederzeit tun. Und heute für die Predigt habe ich den Eindruck, dass dieses Kreuz gebraucht wird, während ich predige. Nicht hinterher vielleicht auch, aber währenddessen. So möchte ich dir den Erlauber geben, wann immer du fühlst, dass Gott dich da hinzieht. Vielleicht, weil du was ablegen sollst oder eine Entscheidung treffen sollst und du merkst, das hilft dir, dieses vielleicht das Holz zu berühren. Einfach nur da zu sein, mir hilft sowas und Symbolik hilft mir. Das braucht man ja nicht wirklich, aber es kann helfen. Dann bitte sei entspannt, geh raus. Ihr Nachbarn, fühlt euch da nicht belästigt, wenn ihr mal vielleicht kurz aufstehen müsst, damit jemand vorbei kann. Das ist in den Reihen halt nicht ganz so einfach. Je nachdem, wenn ihr mittendrin sitzt, kommt man nicht ganz so leicht raus. Aber das möchte ich euch gerne auch anbieten. Nehmt das gerne wahr. Iris, kannst du das noch mitnehmen? Dankeschön. Ich habe ja heute eine Mütze mitgebracht, habt ihr gesehen? Habe ich eigentlich für ein Grimmi-Dinner gekauft, das wir kürzlich hatten. Aber ich dachte, das ist auch ein Symbol für die Predigt, die heute ein bisschen militärischer drauf ist. Werdet auch nachher ein paar Bilder noch sehen. Ich hoffe, ihr fühlt euch davon nicht abgestoßen. Aber glaubt mir, wir Christen sind keine Pazifisten, wenn es um geistlichen Krieg geht. Ja, ich mag genauso wenig Krieg wie jeder vernünftige Mensch auf diesem Planeten. Krieg ist furchtbar. Aber geistlicher Krieg ist vorhanden, er ist da, er findet längst statt, ob du daran glaubst oder nicht, ob du mitmachst oder nicht, er ist da. Und er geht um dich. Das vergessen wir manchmal. Der Teufel ist interessiert daran, dich zu blockieren, dir Dinge wegzunehmen, dich klein zu halten, dich am besten aus dem Weg zu schaffen, als Zeugnis unbrauchbar zu machen, all das. Ja, das interessiert ihn. Und unser Herr kämpft genau fürs Gegenteil. Er hat uns freigekämpft. Am Kreuz, das feiern wir nächste Woche nochmal ganz besonders. Da fing alles an, da kam die Freiheit ins Spiel. Und da kam die freie Entscheidung wieder ins Spiel. Wir können tatsächlich Jesus nachfolgen und von Dingen, die uns bisher scheinbar, ohne dass wir uns wehren konnten, bedrückt haben, können wir uns frei machen. Sonst bräuchte ich diese Predigt hier gar nicht halten, denn die Predigt heißt heute, nimm dein Land ein. Unser Jahresmotto. Wenn es dir geht wie mir, dann hast du wahrscheinlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier und da Land verloren. Was du mal besessen hast. Vielleicht Freude, vielleicht diese Reinheit oder die Unberührtheit oder auch die Unbekümmertheit. Naivität wird es manchmal genannt. Aber Naivität muss nichts Böses sein, sondern es ist oft was sehr Gutes. Man verliert es, weil man vielleicht so oft belogen, betrogen ist, dass man erstmal niemandem mehr glaubt. All diese Dinge. Das ist Land, was jeder von uns wahrscheinlich in der einen oder anderen Weise schon verloren hat. Dann gibt es aber anderes Land, dass du noch nie besessen hast, um Bild zu gebrauchen. Vielleicht kommst du aus einer Familie, die immer nur in Mietskasernen gewohnt hat. Ich meine wirklich diese riesigen Mietshäuser, wo du so kleine Wohnungen drin hast und da ist man eingepfercht auf 2, 3 Zimmer und wohnt da. Und wenn du da groß geworden bist, hast du vielleicht überhaupt keine Erwartung an eine andere Wohnung. Das heißt, wahrscheinlich wohnst du dann später ebenfalls in einer kleinen Wohnung und bist eingeengt und lebst den Lifestyle fort, den du gelernt hast als Kind. Und dann könnte es sein, dass Gott sagt, hey, ich habe ein ganz anderes Ding für dich. Ich habe ein alleinstehendes Haus für dich am Ortsrand. Oh, das haben doch nur reiche Leute. Weißt du, das Denken, was wir haben, sperrt uns viel mehr ein als die wirklichen Umstände. Erwartungen, die ich habe, mache ich wahr. Das haben viele Psychologen längst rausgefunden. Das ist nicht mal nur ein geistiges Prinzip. Aber es ist ein geistiges Prinzip, was auch mit Saat und Ernte zu tun hat, was damit zu tun hat, dass ich etwas bewusst, wir wissen das als Glaubensleute, in Anspruch nehme und einnehme. Und zwar mit einer gewissen Grundaggressivität. Wenn ich immer nur warte, mal gucken, Kissera, Kissera, was immer will sein, dann werde ich genau das haben, was ich immer hatte und was alle haben. Wenn ich aber Dinge verändere, oft im kleinen Bereich etwas verändere, werden Dinge möglich, die vorher unmöglich waren. Und seit ich Christ bin, erlebe ich das, was in jedem Jahr, aber immer und immer und immer wieder, wie Dinge in meinem Leben möglich werden, die vorher unmöglich waren. Weil das gab es in meiner Familie vorher nicht, das kannte ich nicht, ich komme aus einer anderen Schicht, was auch immer. Ja. Und so möchte ich uns heute ermutigen und auch Wege zeigen, ganz praktisch als geistliche Wege, wie wir Land einnehmen können, was wir entweder verloren haben oder noch nie besessen haben. Denn eins steht fest, Gottes Wille für dich ist viel besser als die Situation und Umstände, in denen du dich heute befindest. Und auch bei mir, gilt für jeden. Ich kenne niemanden, der das schon ausgereizt hat, was Gott führen will. Wir alle sind da auf dem Weg und er geht immer einen Schritt weiter. Vielleicht bist du auf der Stufe 1 und die Stufe 2 wäre schon toll. Was weiß ich, jemand, der ein Fahrrad hat und sagt, boah, ich könnte ein altes gebrauchtes Auto haben, das wäre so cool. Dann ist das cool, dann ist das neues Land für dich. Und du sagst, boah, ich habe ein cooles neues Auto, aber ich hätte gerne einen schönen neuen SUV. Dann ist das vielleicht ein Schritt weiter. Oder ich habe einen Mofa und ich hätte gerne ein Motorrad. Ist das vielleicht ein Schritt weiter? Es geht nicht nur um materielle Dinge. Aber manchmal ist es genau das, worum es geht. Ja, wenn du materiell klein gehalten bist, ist das oft auch eine Symbolik für alles andere. Wo du im Leben stehst, wo du Einfluss nehmen kannst. Wer du bist, wer du sein darfst. Ja. 5. Mose 3, Vers 18. Ihr klickt für mich, danke. Der Herr, euer Gott, hat euch dieses Land gegeben, damit ihr es in Besitz nehmt. So zieht nun gerüstet aus. Das ist unser Jahresmotto. Darum geht's. Und um gerüstet auszuziehen, um überhaupt in einen Kampf zu gehen, muss das Ziel klar sein. Wer ist denn der Gegner? Es gab ja eine Weile jetzt auch in Europa, wo man nicht so ganz klar wusste, ja, als Bundeswehr, wo wir Übungen gemacht haben, wer ist denn der Gegner? Rotland, Blauland gab es dann immer, so die Beschreibung, ja, wollte ja kein Land nennen. Viel früher war das ganz klar, da hat man Gegner gehabt, das ist der Erbgegner, der Erbfeind und so weiter. Heute im Geistlichen müssen wir uns auch bewusst sein, wer ist denn der Gegner? Und ich verrate euch ja nichts Neues, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen. Unser Kampf ist nie gegen Menschen. Selbst wenn Menschen vom Teufel gebraucht werden und uns vielleicht Schlimmes angetan haben. Es geht nie gegen Menschen. Wenn du gegen Menschen kämpfst, triffst du den Gegner nie. Du hilfst ihm sogar. Weil er liebt dir, Menschen zu zerstören. Auch die, die er gebraucht, die oft gar nicht wissen, dass sie gebraucht werden. Du musst die Bibel und Gott selbst kennen, um zu wissen, welches Land Gott für dich bestimmt hat. Das heißt, es gibt allgemeine Verheißungen, wie zum Beispiel Heilung. Wenn du nur eine Weile hier im Gottesdienst gesessen hast, solltest du inzwischen wissen, dass Heilung immer Gottes Wille für dich ist. Das musst du nicht herausfinden, da musst du nicht irgendein prophetisches Wort für haben. Die Sache ist klar. Dafür ist die Bibel zu eindeutig an zu vielen verschiedenen Stellen, um zu sagen, ja, Gott will dich heilen, aber mich bestimmt nicht. Den Käse, glaube ich, haben wir inzwischen abgelegt. Auch Wohlstand wissen wir, dass das Gottes Wille ist. Das heißt nicht unbedingt, dass jeder Millionär wird, aber jeder soll einen Wohlstand in diesem Leben haben. Soll wissen, wovon er seine Rechnungen bezahlt, wovon Gas- und Strompreise gezahlt werden, wie er sein Auto unterhalten kann, wie er sein Häuschen finanzieren kann. Das ist klar. Das ist Gottes Plan. Da mache ich mir auch keine Sorgen und ich glaube, du wahrscheinlich auch nicht mehr. Wenn nicht, liest die Bibel, du findest es raus. Gesunde Beziehungen sind sein Wille. Erfolg grundsätzlicher Art. Gott sagt, wenn du das tust, was mir wichtig ist, sagt er, dann gebe ich dir alles andere. Ja, ihr habt mir das T-Shirt gesehen mit der Matthäus 6,33 Bibelstelle. Ihr trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und alles andere wird euch zufallen oder euch gegeben werden. Ja, das alles andere kannst du jetzt das einsetzen, was dir gerade fehlt, damit du einen Wohlstand im Leben hast, damit es dir gut geht. Aber dann gibt es neben den allgemeinen Verheißungen, die wir schon einnehmen sollten, die sind auch nicht automatisch alle da, die stehen zwar zur Verfügung, aber wir müssen sie einnehmen. Wie, da kommen wir gleich drauf. Gibt es auch spezielles Reden Gottes für dein Leben und deine Situation. Das kann mit deiner Berufung zu tun haben. Deine Berufung ist eine andere als meine Berufung. Wir sind zwar alle als Christen berufen, aber jeder hat vielleicht unterschiedliche Aufgaben. Vielleicht hast du Nachbarn, die ich nie sehen würde und du sollst sie für Jesus gewinnen. Vielleicht gehst du auf die Straße, was mir nicht so liegt. Und ich mache eine andere Art von Dienst, bin vielleicht eher online aktiv, was auch immer. So, es gibt so viele Möglichkeiten, wie Gott dich gebrauchen kann. Und da brauchst du dafür auch spezielle Ausrüstungen, Zurüstungen, offene Türen. Du brauchst eine Vision, ein Bild der Hoffnung, auf das du zugehen kannst. Wenn ich ein Bild sehe, man spricht auch von Zielfoto, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, Ich komme aus einer Mietswohnung, eng, alles eng, alt, klein, und ich möchte ein eigenes Haus. Oder also wir im Land sprechen ja von eigenem Haus, in der Großstadt würde ich sagen, eine Eigentumswohnung. Was auch immer. Die sind ja oft teurer als unsere Häuser. Aber du hast dann ein Bild für etwas. Das brauchst du. Du musst dich in diesem Haus oder in dieser Eigentumswohnung sehen. Und dann hast du was, worauf du zugehen kannst. Wo du Dinge, Schritte drauf zugehen kannst und Dinge unternehmen kannst, um darauf eben zuzugehen, um das zu erhalten. Das ist das eine. Das Ziel muss klar sein. Das zweite ist, du musst bereit sein. Ich habe meine Kampfstiefel von meiner Bundeswehrzeit gesucht. Ich habe es noch nicht gefunden. Iris hat die mal hier gehabt. Aber das wären Dinge, die ich hätte jetzt gezeigt. Ich sagte, hier, das sind die Kampfstiefel. Die ziehst du an, wenn du weißt, jetzt geht's ins Gelände. Jetzt geht's in den Kampf. Da willst du nicht mit Sonntagsschuhen umstolzieren. Da brauchst du ordentliches Schuhwerk, dass du da auch durch alle möglichen Gelände hindurchkommst und im Kampf eben nicht den Nachteil hast. Weißt du, Gott fordert schon immer eine proaktive Handlungsweise von seinem Volk, wenn es darum ging, Land einzunehmen. Das ist nichts Neues. Das ist auch nichts, was die Glaubensbewegung erfunden hätte oder so. Das war schon immer so. Lies das Alte Testament. Die mussten ihr Land einnehmen. Das fiel ihnen nicht zu. Die mussten ihre Schwerter gürten, die mussten ihre Schilde nehmen, die mussten sich vorbereiten, genug schlafen und dann ab in den Kampf. Und dann wird's blutig, dann wird's unschön, was auch immer dazugehört. Aber die haben den Sieg empfangen, wenn es Gottes Kampf war. Also du bist zu einem Leben über den Umständen berufen. Doch liegt es an dir, ob du dieses Leben hast oder nicht. Die schlimme Nachricht ist, ich kann es dir nicht geben. Ich kann es für dich nicht einnehmen. Ich kann es nur für mich einnehmen und dir sagen oder helfen, wie du es für dich einnehmen kannst. In dieser Art von Glauben kann eigentlich kaum jemand was für jemand anderen tun. Es ist der eigene Glauben, wo mein Leben dran hängt. Und das ist der Grund, warum es Sonntag und Sonntag, wenn du es richtig machst, in deine Gemeinde gehst, um diesen eigenen Glauben weiterzuentwickeln. Deswegen liest du die Bibel, um deinen Glauben weiterzuentwickeln. Manchmal kommen Leute und sind unzufrieden, wenn sie sich mit mir vergleichen und denken, oh, du hast aber das schon erreicht und du hast das schon gesehen. Dann sage ich, ja, ich bin auch 34 Jahre vor dir. Ich habe 34 Jahre Erfahrung. Du hast jetzt ein oder zwei Jahre Erfahrung. Hab ein bisschen Geduld mit dir. Du musst nicht 34 Jahre warten, weil ich kann dich ja dahin bringen, wo ich heute bin, viel schneller. Aber ich habe lange gebraucht, weil ich hatte eben so jemand jetzt nicht an meiner Seite. Wir haben viele Dinge lernen müssen und ausprobieren müssen und Fehler machen müssen, die du hoffentlich dann nicht machen musst, wenn du hier aufpasst. Du sollst gut gerüstet ausziehen, stand auch eben in unserer Jahresbibelstelle. Gut gerüstet heißt vorbereitet. Die richtigen Waffen dabei, die richtige Rüstung, die richtige Ausrüstung. Und du brauchst, neben dem, dass das Ziel klar ist und du bereit bist, brauchst du eine Strategie. Du musst den Feind kennen. Wir würden heute sagen, du brauchst einen Schlachtplan. Heutige Kriege, nicht nur heutige, sondern die letzten 100 Jahre, denke ich mal, mindestens, berücksichtigen hier drei Grundstrategien oder drei Formationen, die ich in diesem Kampf einzusetzen habe. Das erweitert sich gerade jetzt mit Drohnen und so noch weiter, aber da gibt es erstmal die Luftwaffe. Dann gibt es die Bodentruppen, immer durch Panzertruppen jetzt mal definiert, das sind die stärksten Bodeneinheiten. Und dann gibt es als drittes die Seestreitkräfte. Und diese drei Gruppen, die möchte ich mir gerne mit euch anschauen. So, jetzt gehen wir ein bisschen ins Militärische. Juhu! Ja, wir fangen mit der Luftfahrt an. Ich war nie in der Luftwaffe, bin aber hier und da mal mit dem Hubschrauber geflogen, so, das war schon cool. Durch die Lufthoheit schalte ich schon am Anfang eines Kampfes wichtige Teile der gegnerischen Verteidigung aus. Da geht es gegen andere, gegen Flugplätze zum Beispiel, dass die erst gar nicht starten können, die feindlichen Abfangjäger. Da geht es um Nachschubwege, da geht es um Munitionsdepots, um Betriebsstoffdepots. Möglichst all die ausschalten. Kommunikationswege ausschalten, Telegrafenmasten, ja, heute ist es nicht mehr so wild, heute hat man andere Wege, Satelliten schießt man nicht so schnell ab, wie früher die Drähte durchzuknüpfen, aber das ist wichtig, die Luftwaffe hatte ihre Erstschläge und wer die Lufthoheit über einem Land hat, wenn Krieg ist, gewinnt in der Regel. Das ist so ein umgeschriebenes Gesetz. Vielleicht erinnern sich, die sich ein bisschen auskennen, Luftschlacht um England, das war das heißeste Ding von allen. Weil jeder wusste, Deutschland, England damals, wenn Deutschland diese Lufthoheit gewinnen würde, dann wäre England nicht mehr zu halten. Es war eine Insel, die waren ohne Hilfe zu dem Zeitpunkt noch. Und Gott sei Dank haben wir nicht gewonnen oder haben die Deutschen damals nicht gewonnen. Und England blieb unabhängig und konnte im Krieg nachher eine wichtige Rolle spielen, um Deutschland zu befreien, sagen wir doch, wie es ist, ja, von den Nazis und von dem Wahnsinn, der da mit dabei war. Durch die Luftwaffe ermögliche ich meinen Heeresdivisionen leichter, das Land einzunehmen. Weil alles, was vorbereitet ist, das macht meine Truppen die ganze Arbeit sicherer. Habe ich die nicht, die Lufthoheit, dann sind meine Panzer schnelles Angriffsziel. Eine Bombe, Bombe, Bombe und das Ding ist ausgeschaltet und die Leute sind tot. Wie sichere ich jetzt aber meine Lufthoheit? Wir gehen jetzt wieder zurück in die Geschichte, wo eigentlich die Bibelstelle herkommt, die wir als Überschrift genommen haben für heute, unsere Jahresbibelstelle. Als das gerade aus Ägypten befreite Volk Israel seine ersten Kämpfe hatte, gab es schon Männer, die die Lufthoheit verstanden. Ich erinnere, wir reden von geistlichem Kampf. Okay? Jetzt müssen wir das Bild wieder ein bisschen vom Flugzeug hinbekommen auf den geistigen Krieg, den wir haben. Ja? Lass mich euch was vorlesen aus 2. Mose 33, 7 bis 11. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern von dem Lager, und er nannte es Zelt der Zusammenkunft. Und so geschah es, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang seines Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab und stand am Eingang des Zeltes. Und er redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Diese kurzen Verse hier zeigen uns vier mögliche Reaktionen auf den Umgang mit Gott. Und die haben mit Luftwaffe zu tun. Das sind einmal die, die zuschauen, wie Mose in das Zelt der Begegnung geht. Spektakulär. Wow, weißt du, jetzt kommt die Show. Ey, gleich geht's los. Gleich kommt die Wolkensäule. Komm, komm, Kleiner, komm, gleich geht's los. Mose geht zum Zelt. Wow. Alle standen da, verneigten sich, wussten, wow, das ist cool. Gott ist zu fühlen, er ist zu sehen, er ist da. Dann gibt's die, die selbst ab und zu hineingehen. Da gibt's ein paar, die durften hier und da mit hineingehen. Und da gab es die dritte Gruppe und die war ein Mann stark. Das war der, der regelmäßig hineinging, nämlich Moses selbst. Aber was mich am meisten begeistert, ist die Stufe 4. Kommen wir gleich drauf. Stufe 3, bleiben wir da mal, das ist schon cool, Mose. Vers 17, und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Stell dir doch mal kurz vor, Gott kommt jetzt hier rein und sagt, Ute, ich kenne dich mit Namen. Kann man sich jetzt ganz schwierig vorstellen. Ein anderes Beispiel. Wer ist hier wichtig? Ute, ein wichtiger Mensch in der Politik, in der Wirtschaft, im Showbusiness für dich. Jemand, der dich beeindruckt. Der Altbundeskanzler Schröder? Oder Olaf Scholz. Olaf Scholz kommt hier rein. Wir wissen ja, Olaf ist keine Veganer. Erinnert euch noch? Olaf Scholz kommt hier rein und sagt, Sie sind die Ute der Bofen, stimmt's? Ute guckt, ja. Woher? Ich kenne sie. Das ist ein cooler Moment, oder? Ich erlebe das manchmal so, wir sind ja so ein bisschen famous, ja, durch die Pops und durch das Ganze, wenn wir dann irgendwo anders aufschauen für irgendeine Konferenz und dann sagt jemand, oh, Sie sind doch der Pastor Trümper. Ja. Da bin ich immer erstmal, was kommt jetzt? Ja, meistens geht es ja gut. Dass irgendjemand hat das Buch gelesen, hat einen Pop gesehen oder kennt mich irgendwoher. Ich bin ja nur Mini, ja. Aber überleg mal, da kommt jemand richtig Wichtiges und sagt, ich kenne dich mit Namen. Da kommt Gott und sagt, ich kenne dich mit Namen. Ich stelle mir nur vor, wow, also das ist das Höchste von allem, was ich mir vorstellen kann. Und es ist die Wahrheit. Gott kennt mich nicht nur, ich bin sein Junge. Es fühlt sich nicht immer so an. Wisst ihr, wir gehen durch ein Leben, wo, das fühlt man sich ständig. Ich bin ja sein Sohn. Aber es ist die Wahrheit. Das ist eins der Stücke Land, was wir uns immer wieder zurückholen müssen, Sohn und Tochter zu sein. Nicht nur Arbeiter und Sklave und was auch immer. Das sind wir alles nicht wirklich. Wir sind Söhne und Töchter, die privilegiert sind, für ihn hier Dinge tun zu dürfen, wo sie im Alten Testament alle die Finger nachgeschleckt hätten. Ja, aber das geht jetzt zu weit. Ich muss jetzt zum Schluss. Predigtzeiten sind ja immer begrenzt. Das ist ja gut so. Aber was geschah? Nach der Begegnung mit Gott auf dem Berg. Ihr wisst ja, Mose war ja auf diesem Berg. Und er kam zurück nach ein paar Tagen. Und da strahlte sein Angesicht, die Herrlichkeit Gottes aus. Dieser Mann war offensichtlich verändert worden. In dieser Zeit auf dem Berg mit Gott. Und das geschah jedes Mal ebenfalls, wenn er in das Zelt der Begegnung gegangen ist. Er hat diese Strahlen im Angesicht, was Leute wirklich sehen konnten. Er hat teils eine Kapuze getragen, damit es nicht so irritiert hat. Hier nochmal, als nun, 2. Mose 34, seht ihr hinter euch. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte. Da fürchteten sie sich ihm zu nahen. Wenn wir da mal ankommen, Jürgen, wenn du da mal auf der Arbeit bist und deine Kollegen halten Abstand, nicht weil du dich am Vortag nicht geduscht hast, sondern weil du was ausstrahlst, was sie irritiert, was Gutes, was Göttliches, dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter, oder? Stell dir vor, das, ähnlich hat das die Urgemeinde ja erlebt. Leute haben sich distanziert von der Urgemeinde damals in Jerusalem, weil die haben gesehen, was da passiert ist. Wie viele Leute da geheilt wurden. Und es war vielen, viele wussten auch die andere Seite. Hier kann ich nicht lügen, hier kann ich nicht Show abziehen, so tun, als ob. Es sind ja auch ein paar Leute umgefallen und waren tot, ne, die das versucht haben. Gefährlicher Ort. Das ist auch Hochachtung und Respekt und Gottesfurcht zu sagen, da kann ich so Spielchen nicht spielen, das ist die Gegenwart Gottes. Das ist nicht lustig, wenn ich dann Fehler mache oder betrüge und lüge. Teuer. Weißt du, auch unser Angesicht beginnt sich zu verändern, wenn wir aus Zeiten mit Gott herauskommen. Und was ich aus eigenem Erleben weiß, ist, dass meine Person sich in den letzten 34 Jahren drastisch verändert hat. Das weiß ich nicht, weil ich das gesehen habe, sondern weil mir Leute das immer wieder gesagt haben. Der harte Knüppel, der ich war als junger Mann, auch als junger Christ noch, ist deutlich weicher geworden, deutlich formbarer für Gott, sag ich mal. Ja, da ist was passiert, das aus mir heraus nie passiert wäre. Es ist nicht ein gebrochener Charakter, sondern ein geheilter Charakter, eine geheilte Persönlichkeit. Gott formt jetzt an, das ist ja kein leichter Form. Weißt du, wenn du so ein kaltes Stück Butter hast, möchtest Plätzchen backen, am besten legst du es ja vorher ein bisschen raus, ne? Dass es ein bisschen Zimmertemperatur annimmt und dann kannst du es mit Mehl und Eiern, kann man das leichter verkneten, als wenn das so ein knochenhartes Stück ist, das gerade aus der Tiefkultur kommt. Habt ihr schon erlebt? Läuft nicht wirklich. So, und das passiert, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Diese Luftwaffe ist so wichtig, dieser geistliche Kampf ist entscheidend. Weißt du, nimm diesen Gottesdienst als deine Zeit im Zelt der Begegnung mit Gott, gerade jetzt. Das ist genau, was wir hier sind. Was jeder Gottesdienst ist, überall auf der Welt, nicht nur hier der, aber jeder Gottesdienst, jede Zeit, die du privat mit Gott verbringst, ist so eine Zeit im Zelt der Begegnung. Erwarte, ihm heute zu begegnen. Er ist längst hier. Er war vor uns schon hier. Und er wird nach uns noch hier sein. Er wird mit dir gehen, wenn du ihn mitnimmst nach Hause. Josua nahm aber nicht nur Stufe 3, er nahm Stufe 4. Er war damals ein junger Mann. Er war noch nicht der Feldherr, der er später wurde. Er war ein junger Mann. Vielleicht 20, war der Diener von Mose. 20, 30, irgendwo in dem Alter muss er gewesen sein. Und er verbrachte viel Zeit im Zelt der Begegnung. Er ging nämlich nicht mehr da raus. Der war drin und hat gesagt, oh, hier ist gut. Hier ist gut zu sein. Hier kriegt mich niemand mehr raus. Alle anderen kamen und gingen und Mose kam und ging. Und er sagt, ey, darf ich mir mein Bettchen stellen? Bitte. Hier ist der beste Ort der Welt. Hier bin ich ständig bei Gott. Da gibt es keine Steigerung mehr. Warum sollte ich woanders sein? Das wünsche ich mir für uns, dass wir diese Leidenschaft auch haben für Gott. Nicht nur irgendwas ritualisiert, das ist schon gut, Rituale sind gut, aber dass da diese Leidenschaft dazu kommt, Gott, ich möchte bei dir sein. Ich möchte bei dir sein. Egal wie es gerade läuft, egal ob gerade alles so ist, wie ich es mir wünsche oder komplett alles gerade den Bach runterzugehen scheint, ich möchte bei dir sein. Ich möchte bei dir sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal Fragen, die kriege ich nicht so beantwortet, wie ich sie gerne hätte. Da höre ich nicht wirklich, da verstehe ich es nicht. Und dann sage ich, weißt du Gott, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nur eins, du bist gut. Und ich möchte bei dir sein. Als Uwe heute reinkam, mit einem seiner Enkelsöhne auf dem Arm, sagte, das ist mein Kuschelbär. Und dachte ich, genau so möchte ich mit meinem Papa kuscheln. Weißt du, das ist auch ein Teil, der dazugehört. Das ist nicht alles. Er ist auch mein General, er ist mein Oberbefehlshaber. Aber alles stimmt, weil er ist auch mein Papa. Und das sage ich nicht respektlos. Manchmal läuft es ein bisschen in eine falsche Richtung, wenn es zu sehr, oh, mein bester Freund, Kumpel, Jesus. Das meine ich nicht. Ich habe Ehrfurcht vor Gott. Große Ehrfurcht. Aber diese Ehrfurcht macht mich nur noch dankbarer, dass ich bei ihm sein darf. Dass er mich nicht wegschickt, weil er zu tun hat. Und was, er ist da. Und er liebt es, wenn wir zu ihm kommen. Und ich weiß, nicht jeder hat dieselbe Art und Weise. Für einige ist es Lobpreis, für andere sind es stille Zeiten, für andere reden viel im Gebet oder schlagen die Bibel auf oder lesen Bücher über Gott und erleben es so. Es gibt so viele Arten. Andere erleben es im Dienst, wenn sie irgendwas tun für Gott und merken, boah, jetzt bin ich Gott ganz, ganz nah. Find's raus. Probier Dinge aus und find deinen besten Zugang zu Gott und pflege den. Das ist es, was so wichtig ist. Im Jakobusbrief sagt der Bruder von Jesus, Jakobus, Halbbruder, er sagt, ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht arbeitet.
Nein!
Weil ihr nicht bittet. Er sagt, das ist alles da. Aber ihr macht nur euer fleischliches Ding. Ihr kämpft diese Kriege immer gegen Menschen. Anstatt dass ihr geistlich daran geht. Wie führt man einen geistigen Krieg? Man weiß, was das Wort sagt und fängt an zu beten. Und zwar nicht in der Bitte, bitte Gott, tu doch das für mich. Sondern ich danke dir, Herr, dass ich Autorität habe. Und in Jesu Namen nimm die Finger weg von Gottes Eigentum, Mensch sei geheilt. Oder in Jesu Namen setze ich dieses Geld frei oder diese Lösung frei. Oder ich bitte dich, Vater, um Gunst hierfür. Das ist eine andere Art von Gebet als dieses Bitteln, Betteln, was doch nie was bringt. Ja, nicht, weil Gott nicht will, sondern weil es einfach nicht funktioniert. Es hat noch nie funktioniert. Deswegen hören die Leute auch nie auf damit, weil es nie funktioniert. Du musst immer weitermachen. Und denkst du nicht nur genug betteln. Gott ist niemand, der Bettler erhört. Gott hat längst alles gegeben und hat uns gesagt, wie wir es nehmen können. Und er erwartet, dass wir das tun. Eure Gebetszeiten sind Zeiten der geistlichen Luftwaffe. Versteht ihr? Darauf will ich raus. Eure Gebetszeiten sind nicht einfach nur irgendein nettes christliches Ritual. Es ist eure geistige Luftwaffe. Wer längere Zeit nicht betet, weiß ganz genau, was passiert. Die Luftherrschaft wird fremdbestimmt. Der Feind übernimmt die Luftherrschaft. Was heißt das? Du bekommst Gedanken, Versuchung wird mehr und mehr. Angebote vom Feind erreichen dich immer leichter. Im Internet findest du immer interessantere Dinge, die Gott nicht mag und so weiter. Und dann wird ruckzuck, guckst du Netflix-Serien, die dich weiter vermüllen und. Und dann denkst du, oh, ich komme so ein Problem und mir geht's so schlecht und ich werde depressiv. Warum passiert das? Es hat hiermit was zu tun, wer die geistige Luftherrschaft hat. Wir können sie alle Zeit haben. Aber ja, es kostet Gebet. Okay? Hier platziert ihr nämlich eure Bomben gegen den Feind, weißt du? Hier unterstützt ihr die geistigen Kämpfe eurer Bodentruppen, die wir uns jetzt gleich angucken. Die wichtig sind, die gehören dazu. Aber Teil ist die Luftwaffe. Und Gebet ist eben nicht einfach nur, ja, muss ich ja beten, ne? Nein, Gebet ist die Luftwaffe. Ohne Luftwaffe wirst du keinen Kampf gewinnen können.
Amen.
Egal wie begabt du bist. Ja, die bilden sich auf ihre Gaben das ein. Ja, ich hab's ja drauf. Vergiss es. Du gewinnst nicht. Du gewinnst nicht. Im Gegenteil, das macht dich stolz und dann bist du sowieso weg. Er ist schuld an allem Guten in deinem Leben, weißt du? An allem Guten. Auch an den Dingen, die du so gut kannst, weil du so ausgebildet, trainiert bist und Erfahrung hast. Vergiss das alles als Wertmaßstab. Er kann das alles gebrauchen, aber wenn er da drin ist, dann wird das alles nicht reichen. Okay, gehen wir zum zweiten Punkt. Besetze das Land. Die Landstreitkräfte sind die Truppenteile, die beständig aktiv sein müssen. Du kannst keinen Panzerverband vor eine Stadt stellen und mal ein halbes Jahr stehen lassen im Krieg. Der ist nicht mehr da. Die schießen mit Raketen und mit ihrer Luftwaffe machen die das ganz schnell platt. Weil Panzer ist ein leichtes Ziel. Ist nicht ganz so schnell und ist aber gefährlich im Boden. So, diese Landstreitkräfte, die nehmen das neue Land ein und die werfen den Feind raus. Ja, du willst kein Land einnehmen, in dem der Feind weiterhin wohnt. Richtig? Richtig. Sie halten die eroberten Gebiete gegen Rückeroberungsversuche. Man besetzt das Land anschließend und kultiviert es dann in seine Kultur. Das haben damals die Griechen gemacht, nachher haben es die Römer gemacht, haben immer ihre Kultur mit reingebracht. Das haben vorher die Babylonier, die Assyrer, die haben alles dasselbe gemacht. Die haben ihre Kultur reingemacht, haben Leute teils umziehen lassen, hin und her, bis das alles schön gemischt war. Und es war wieder ein Land, was man gut regieren konnte. Und sie schaffen diese Bodentruppen und halten Brückenköpfe, von denen aus neue Truppen weitere Gebiete einnehmen können. Alles fängt ja mit einem Brückenkopf an. Wenn du jetzt das neue Haus als Bild einnimmst, fängst du mit einem Brückenkopf an. Mit dem Bild, das Bild zu kultivieren und sagen, jetzt hier, das lasse ich jetzt nicht mehr aus meinem Gebetsleben raus. Das nehme ich jetzt fest in meine Gebetszeiten mit rein. Da spreche ich mit Gott drüber. Das spreche ich in Existenz. Und dann hast du einen Brückenkopf. Das Haus ist noch nicht da. Vielleicht ist es in 5 Jahren erst da. Aber du hast einen Brückenkopf gemacht. Und jetzt fängst du an, das Ding auszuweiten, ja. Gott führt dich, vielleicht finanziell, gibt es irgendwo Möglichkeiten, wie du das finanzieren kannst oder wo Gelder dir zufließen, was auch immer. Kriegst Ideen, welcher Ort oder wo was günstig zu haben ist. Und dann wird es immer mehr und mehr und mehr und irgendwann, ha, eingenommen und dann wird es gehalten. Im 1. Mose 12, 1 bis 3 stehen Verse, die wir alle kennen, die unser Gemeindemotto generell ja geworden sind, vor vielen, vielen Jahrzehnten deswegen schon. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land, und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Wenn du Gottes Marschbefehl erhältst, solltest du zeitnah aufbrechen. Weil Marschbefehle gibt es immer erst kurz vor dem Abmarsch. Keine Armee stellt einen Marschbefehl ein halbes Jahr vorher aus. Nicht im Krieg, steht ihr? Das läuft alles tagesaktuell, weil da will man ja niemand dem Feind keine Informationsvorsprünge geben. Sein Plan für dich und das Land, das er dir gibt, sind das Beste, was du je haben kannst. Ich meine wirklich besser als deine besten Ideen, die du bisher hattest. Nehmen wir mal einen jungen Mensch, der die Idee hat und auch die Gabe dazu, ein Superstar zu werden. Ja, ich werde in den Medien sein, ich werde Millionärin sein oder Millionär und werde allen begeistern mit meiner Art der Kunst, vielleicht der Schauspielerei oder der Musik. Und dann erreichst du das eigene Kraft und dein Leben ist in Problem. Diese Story ist nicht erfunden, die habe ich unzählige Male beobachtet. Einfach als ganz normaler Leser von Tageszeitungen, von Magazinen, von dem, was passiert. Ruhm ist einer der größten Killer überhaupt. Ruhm killt Menschen. Ruhm ist das gefährlichste Ding, was ich bisher gefunden habe für mich als Christ. Ruhm. Ruhm stellt dir ein Bein. Ruhm lässt dich überschätzen. Bei Ruhm nimmst du dir mehr Ehre und nimmst sie ihm. Ruhm ist eine gefährliche Sache. Dein bester Plan kann dich alles kosten. Das will ich damit sagen. Er bringt dir nicht das, was du wolltest. Er macht dich kaputt. Wenn Gott dich berühmt macht, dann weiß er, wie und wann. Und er wird dich vorbereiten darauf. Und dann wird es klappen. Amen. Aber Gott sei Dank hat das nicht mit jedem von uns vor. Ich wollte wirklich nicht mehr berühmt sein. Es war mal anders. Ich will nicht mehr berühmt sein. Ich bin sehr froh, dass mich so wenige Leute kennen, wie mich kennen. Weil das ist auch ein Stück Schutz. Ja, Ruhm ist eine ganz gefährliche Geschichte. Gut, lasst uns noch was anderes anschauen. Markus 11. Ihr liebt alle Markus 11. Oh, Markus 11. Ich lese ab Vers 22. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlung vergibt. Könnt ihr das in die nächste Folie mal zeigen? Genau, hier habe ich das unterstrichen, das sieht es nicht ganz so gut. Aber wir haben das schon mal gesehen, ich habe das erst vor einem halben Jahr in der Predigt, habe ich das schon mal mit reingenommen. Einfach, dass ihr merkt, hier geht es um 4-mal sagen und 3-mal glauben. Was nicht unbedingt sagt, dass sagen wichtiger ist als glauben, aber es ist wichtig, es gehört zusammen. Ich muss glauben und sprechen, das was ich glaube. Und dann geschehen Dinge, die sonst niemals geschehen würden. Und es geht um biblischen Glauben, nicht um positives Denken, nicht um, ich glaube mal, dass das so ist, das funktioniert nicht. Es geht um das, was der Herr gesagt hat. Es geht um das, was in der Bibel steht oder was der Herr dir darüber hinaus gesagt hat, was aber im Kontext des biblischen steht. Glauben im Herzen und dann sprechen dessen, was du willst. Wenn du Glauben in deinem Herzen anfühlst und anschaust, je mehr du davon hast, desto mehr wirst du wollen, was Gott will. Das ist das Geheimnis dahinter. Auf einmal sind verschiedene Wünsche, die du vielleicht noch vorher hattest, gar nicht mehr da. Du willst das gar nicht mehr. Wozu brauche ich 20 Millionen, willst du denken? Es sei denn, du hast eine Gabe zu geben und sagst, ja, ich habe da ganz viele Projekte, wo ich gerne da... Okay, fantastisch. Jetzt sagst du, ich brauche gar keinen Rolls-Royce mehr oder ich muss gar nicht mehr den neuesten Boliden haben von irgendeinem Supersportwagen. Und das wird mich gar nicht mehr. Ich hätte lieber irgendwie sowas, da kann ich mehr mit anfangen. Das Denken ändert sich. Und du bittest auf einmal für Sachen, die immer noch extravagant sein können. Gott ist extravagant. Gott liebt Extravaganz. Aber du tust es mit ihm zusammen. Mit dem, was er für dein Leben vorbereitet hat, worin du richtig glücklich sein kannst, wo ein gutes Leben drin steckt, wo du nicht dann von der anderen Seite wieder runterfällst, weißt du? Für manche ist Reichtum das Ende. Das glaubt es, haben wir schon gesehen. Leute gewinnen im Lotto und Gott ist auf einmal, spielt keine Rolle mehr. Jetzt kann ich ja alles selbst machen. Ja, ist das wirklich so? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die unglücklichsten Menschen, die ich bisher getroffen habe, waren Millionäre. Oder Superstars. Weiß nicht, wie es dir geht. Die glücklichsten Menschen, die ich gesehen habe, da war Geld gar nicht das Thema. Versteht ihr? Das waren keine wohlhabenden Leute. Das waren Leute, die waren im Balance mit Gott. Weißt du, die haben gelebt. Ob die viel oder wenig hatten, das war nicht der Punkt. Die konnten mit viel umgehen, die konnten mit wenig umgehen. Und Gott hat eine Berufung für sie. Und da reinzugehen, das ist, worum es geht. Ja, schnell vergeben gehört dazu. Also Glauben im Herzen sprechen, schnell vergehen. Wir nennen diese Technik übrigens proklamieren. Ich habe das immer gesagt, proklamieren. Aber die Christen in Limburg, die proklamieren immer. Ja, proklamieren ist genau das. Proklamieren ist Markus 11. Wir proklamieren, wir sprechen das aus, solange bis es in Wirklichkeit zu sehen ist. Und Galater 6, Vers 9, ihr wisst, das ist eine meiner Top-Bibelstellen in meinem Leben. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Es geht bei all dem, wenn es um Glauben geht, immer um Beständigkeit, immer um Ausdauer. Ich habe so viele gesehen, die wirklich richtig das Richtige getan haben, zum Beispiel eine Heilungsproklamation ausgesprochen haben. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Und dann aufgehört haben, weil es nicht funktioniert hat. Warum hat es nicht funktioniert? Weil sie ein falsches Bild davon hatten, ein falsches Bild der Hoffnung. Ihr Bild der Hoffnung, was muss sofort sein. Was wir nicht sehen in der Bibel an vielen Stellen, ist ein Zeitrahmen, in dem was geschieht. Wir sehen, dass Gott immer heilen will, aber wir sehen nicht, dass es immer sofort passiert. Ja, als Jesus da war, sind viele Dinge sofort passiert. Andere Dinge nicht ganz sofort. Und dass die Aussage im Galaterbrief hat einen Grund. Warum sollte ich denn nicht müde werden? Warum sagt uns der Paulus das? Weil Leute müde geworden sind und vor ihrem Ziel aufgegeben haben und dann eben gar nichts hatten. Ich weiß nicht, wie weit das Ziel weg ist. Ich weiß noch nicht, was da im Wege steht. Ich verstehe nicht alles, nicht alle Komponenten im geistigen Kampf. Aber die ich verstehe, damit kann ich umgehen. Die kann ich beeinflussen. Und wenn ich weiß, eine Kernaussage über allen Dingen im geistlichen Krieg ist Ausdauer. Es gibt so viele Bilder davon. Auch der Läufer, der ausdauernd läuft, gewinnt das Rennen. Es wird immer wieder betont, Ausdauer ist eine Königsdisziplin. Geduld, Ausdauer, Langmut genannt. Und da, glaube ich, machen wir uns alle ab und zu mal schuldig. Indem wir Dinge zu früh wieder sein lassen. Vielleicht vergessen wir es einfach. Weil wir uns so an die Krankheit gewöhnt haben oder an die Behinderung oder was auch immer da ist oder an die Situation. Und dabei wäre es doch ganz cool, zu sagen, es gibt Bereiche, da möchte ich mich nicht dran gewöhnen. An eine Brille kann ich mich gewöhnen, das stört mich nicht weiter. Leute sagen, ich sehe mit besser aus als ohne. So, okay, den Kampf kann ich mir sparen. Es gibt andere, die nehmen den auf, ist in Ordnung, fantastisch. Aber vielleicht hast du andere Kämpfe, wo du sagst, die sind existenziell, die sind wichtig. Hier geht es um meine Familie, hier geht es um mein Leben, hier geht es um meine Gesundheit oder um andere Dinge. Dann rate ich dir, bitte, bitte, hör nicht auf. Die Versprechen an dieser Bibelstelle, Galater 6, Vers 9, ist, dass die Ernte garantiert ist.
Amen.
Das ist klar. Der Zeitpunkt steht da nicht. Ja, manche wünschen sich, wir wünschen uns alle sofort. Ja, Fast Food, Fast Face, Fast Feeling, wundervoll. Aber ist nicht immer so. Warum auch immer. Okay, wir sind jetzt da, wir haben das Land Lufthoheit errungen durch unser Gebet. Wir haben das Land inzwischen auch mit den Panzertruppen besetzt. Ja, wir haben angefangen im Glauben, das ist unsere Panzer, im Glauben Dinge zu proklamieren, zu einzunehmen, zu halten, gegen Widerstand zu verteidigen. Und jetzt sichern wir noch unsere Seewege, okay? Die Seewege sichern die Versorgung der kämpfenden Truppe. Hier können Panzer, Bodentruppen und Nachschub an Munition, Treibstoff und Versorgung sichergestellt werden, ohne die eine Eroberung in der Regel nicht stattfinden kann. Deutschland zum Beispiel eroberte Russland im Zweiten Weltkrieg nicht, weil die Nachschubwege zu lang wurden. Dieselbe Problematik hatte Napoleon ein paar hundert Jahre früher mit seiner Grande Armee. Da zog sechsstellige Zahl hin und ich glaube 6.000 kamen zurück. Weil der Nachschubweg wurde immer länger, länger, länger. Russland ist ein riesiges Land. Also Nachschub ist wichtig. Es war jetzt nicht der Seenachschub in dem Fall, aber in anderen Bereichen war es der Seenachschub. Die Landung in der Normandie wäre wahrscheinlich nie geglückt, wenn nicht der Seeweg von Amerika nach England frei gewesen wäre. Und all die Truppen, da kamen ja Hunderttausende von Mann plus Tausende von Panzer, kamen auf dem Weg auf die Insel und dann Normandieküste. Okay? Wenn die Deutschen es geschafft hätten mit ihrer U-Boot-Waffe, was ja möglich gewesen wäre, bevor diese furchtbare Erfindung kam, die man Radar nennt. Vorher waren die ja unsichtbar. Mit Radar waren sie es nicht mehr. Deswegen starben ja fast alle U-Boot-Fahrer dann am Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber dann hätten sie Nachschubwege zerstört und dann wäre die Invasion so nicht verlaufen, wie sie kam. Gott sei Dank ist sie verlaufen, wie sie war. Okay, zurück zu dem geistlichen Krieg. Geistlich hängt unser Nachschub zum einen von unserer gelebten Beziehung zu Gott ab und zum anderen von etwas, das die Bibel Heiligung nennt. Gehen wir in 3. Mose 20, 24 bis 26. Euch aber habe ich gesagt, ihr sollt ihr Land in Besitz nehmen, denn ich will es euch zum Erbe geben. Gott spricht hier. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich, der Herr, bin euer Gott, der ich euch von den Völkern abgesondert habe. So sollt nun auch ihr das reine Vieh vom Unreinen unterscheiden und die unreinen Vögel von den Reinen. Und ihr sollt euch selbst nicht verabscheuungswürdig machen durch Vieh, Vögel und alles, was sich auf dem Erdboden regt. Was ich euch als unrein abgesondert habe, sondern ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir angehört. Vielleicht noch eine Bibelstelle, Josua 3, Vers 5. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Das war übrigens vor der Einnahme der als unüberwindlich geltenden Stadt Jericho. Da gab Josua diese Anweisung. Ich weiß nicht, wie dick waren die Mauern in Jericho? 12 Meter? Oder so. Also es war ein Wahnsinnsbauwerk. Galt als völlig uneinnehmbar in dieser Zeit. Die hatten noch keine Luftwaffe, ne? Aber das war so. Heiligung war damals was anderes als heute in gewisser Weise, weil durch das Gesetz machte sich der Gehorsam und Heiligung oft an Gesetzestexten fest, an Speiseverboten zum Beispiel. Heute darfst du Schwein essen und wahrscheinlich sogar Blutwurst, da streiten sich manche Christen noch drum. Aber damals war das echt ein Problem. Gott sagt, das ist rein, das ist unrein, fertig. Erst durch Jesus sind wir frei, alles zu essen, alles zu trinken. Laut Paulus gibt es da keine Einschränkung mehr. Aber was immer noch Heiligung meint, ist, sich von Dingen fernzuhalten, die Sünde sind. Die 10 Gebote halten in dem Fall, jetzt wenn wir das Sabbatgebot mal rausnehmen, bleiben nach wie vor gültig, auch um uns das mitzuteilen, was Gott als Sünde oder als Nicht-Sünde sieht. Ehebruch ist immer noch Sünde. Pornografie ist Sünde. Lügen, Stehlen ist Sünde. Jemand anderem Gewalt antun ist Sünde. So, ja, wir haben alle Vorstellungen, was alles nicht richtig ist, was Sünde meint. Und darum möchte ich dich auffordern, gehe in den Widerstand. Ja, und dieser Kampf richtet sich ein Stück weit gegen dich selbst. Gegen etwas, was in dir versucht, größer zu werden. Das ist nicht wirklich du. Das sind auch Influencer sozusagen, die dein Leben anfangen einzunehmen. Ja? Influencer heißt ja Beeinflusser. Das ist ja heute ein gängiger Name für Menschen, die genau das tun. Sie beeinflussen die Gesellschaft, sie beeinflussen einzelne Menschen mit ihren Produkten, mit ihren Denkweisen und so weiter. Das muss nicht immer schlecht sein, aber es kann. Jakobus 4, 7 bis 8. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Hier gibt es auch eine tolle Predigt über geteiltes Herz. Vor ein paar Jahren habe ich die hier gehalten. Da könnte man vieles zu sagen. Aber mein Herz gehört entweder oder. Ich kann mein Herz nicht in dieser Weise teilen, dass ich sage, ja, 10% Gott, 10% Familie, 10% Sünde, 10% was auch immer. Das wird nicht funktionieren, da komme ich nirgendwo an, weil das ist keine Heiligung. Das ist ein ungesunder Kuchen, den ich mir da anrichte mit diesen Scheibchenweise vergeben meiner Aufmerksamkeit. Im Neuen Testament spielt Heiligung also eine große Rolle. Um die Wörter mal klar zu machen, hier geht es ja einmal, dass wir uns Gott unterwerfen sollen. Jetzt könnte man sagen, ja, ich bin doch sein Sohn, warum muss ich mich unterwerfen? Was ist das für ein Bild? Nun, ich sagte eben, Gott ist nicht nur Vater, er ist auch Herr. Und ganz ehrlich, wenn er nicht Herr wäre, würde mir seine Vaterschaft nicht viel bringen. Unterwerft, dieses Wort, wörtlich steht da im Grundtext unter etwas einreihen. Dieses Wort wurde für Soldaten verwendet, die unter der Autorität ihres Befehlshabers standen. Jakobus beschreibt mit diesem Wort ein freiwilliges, bewusstes Unterwerfen unter die Autorität Gottes als souveräner Beherrscher des Universums. Ein wahrhaft demütiger Mensch wird Gott Treue erweisen, seinen Geboten gehorchen und seiner Führung folgen. Ein Beispiel, wenn wir hier in der Anbetung sind, beobachte ich, dass einige Leute tatsächlich aufstehen und singen. Und da ich viele von euch kenne, weiß ich, dass es für einige von euch eine Selbstverständlichkeit ist, vor eurem Gott zu stehen in dieser Zeit. Nicht, weil ihr das müsst oder weil Gott euch sonst nicht mehr mögt oder weil es ein Gesetz wäre, sondern weil ihr ihn respektiert, ihr fürchtet ihn in der guten Weise, ihr ehrt ihn und sagt, vor meinem Gott stehe ich doch. Ja, also es gibt ja viele Arten, Menschen zu ehren, wenn du irgendwo sitzt mit deinen Freunden zusammen und es kommt eine Frau in den Raum. Wenn du ein bisschen Gentleman-Gene hast, dann wirst du aufstehen, wenn die Frau in den Raum kommt. Das ist einfach Standard für manche Leute, die sagen, das ist mein Prinzip der Ehre, das lebe ich. Und wenn Gott in den Raum kommt, in Anführungszeichen, er ist hier, er ist definitiv in diesem Raum, jeder von euch hat ihn mitgebracht, wie gut. Also Unterwerfung ist kein übles Wort, es ist ein gutes Wort. Das zweite, was ich hier nochmal auseinanderklabüstern möchte, ist geteilten Herzens. Die Psuchoi ist das griechische Wort. Jakobus gebraucht dieses Wort aus 1 Vers 8, hat es schon verwandt, um unstete, wankelmütige Gläubige zu beschreiben. Hier teilt er seinen Leser mit, worin die Lösung für das Problem des Geteiltseins besteht. Nämlich erstens in Demut, zweitens in Unterordnung gegenüber Gott, drittens im Widerstand gegen den Teufel. Und viertens, indem sich Gott nicht genaht wird und fünftens, sich von der Sünde in jeder Form nicht distanziert wird. Das hat Manfred Roth geschrieben im Neuen Testament Roth. Zusammengefasst, es geht um echte Buße im Sinn des Gesagten. Das meint, wenn hier steht, geteilten Herzens sein. Und das sollten wir uns nicht erlauben, weil damit habe ich meine Nachschublinie unterbrochen. Gott sagt, wer mich ehrt, den ehr ich. Gott sagt, dem Stolzen widerstehe ich. Stolz hat viele, viele Gesichter. Und stell dir doch mal vor, Gott ist das größte Ding im Universum. Ich meine wirklich das Größte, größer als jede Milchstraße und alles. Größer, größer als alles, was wir uns vorstellen. Und der steht so da. Und du willst da vorbei. Wie weit kämst du? Kein Nanometer weit. Das müssen wir uns mal klar machen. Gott zu widerstehen ist keine gute Idee. Stolz ist keine gute Idee. Aber dem Demütigen, sagt er, dem gibt er Gnade. Gnade heißt, statt so dazustehen, sagt er, ich mache dir den Weg frei, ich halte dir die Tür auf. Und wenn der die Tür aufhält, die macht keiner zu. Verstehst du? Die macht keiner zu. Das habe ich so oft erlebt, dass Gott mir die Tür aufgehalten hat im Bereich, wo ich sage, da komme ich nie hin. Aber Gott hat die Tür aufgemacht, deswegen sage ich, ich kann dafür nichts. Er ist schuld. Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Okay, zurück zum Kampf. Heiligung bedeutet also Absonderung von Dingen, die die Bibel als Sünde bezeichnet und Hingabe an all das, was Gott uns in der Bibel, insbesondere im Neuen Testament, zu tun aufträgt. Und wenn ich das tue, dann brauche ich nur noch eine Sache, widerstehen. Widerstehen heißt, dann stehe ich, genau wie Gott vor dem Stolz steht, stehe ich vor dem Teufel. Und wer ist in mir? Wie weit kommt der Teufel? Nicht wegen mir, wegen ihm in mir. Und diesen Status möglichst oft zu haben in meinem Leben, das ist mein Ziel. Ich sage nicht, ich habe den immer, weil ja, rechtmäßig habe ich den immer, aber ich mache auch Fehler, weißt? Ich bin nicht immer so konzentriert auf die Dinge, aber in entscheidenden Momenten möchte ich genau diesen Status haben, dass der Teufel überhaupt nicht weiter kann. Ich muss ihn nicht bekämpfen. Es gibt Leute, die reisen auf Berge, mieten Flugzeuge, um den Teufel zu bekämpfen. Ich stehe so da. Und der Teufel kann nichts tun. Der Teufel kann in meinem Leben ohnehin nichts tun, außer mir Dinge zuzuflüstern, mir Angebote zu machen, mich zu versuchen. Aber wenn ich so da stehe, hier Christus in mir, der Reichtum der Herrlichkeit. Das ist ein cooler Kampf. Ich kämpfe seit 34 Jahren, glaub mir, es funktioniert. Heiligung ist oft wie die U-Boot-Waffe, bevor die das Radar erfunden haben. Mit ihr versenkst du feindliche Zerstörer, ohne dass sie dich überhaupt zu sehen bekommen. Das ist doch cool. Du musst gar nicht kämpfen, du schießt einfach ein Torpedo ab. Boom. Und der Feind ärgert sich. Mist, wieder ein Schiff verloren. Wieder Nachschub verloren. Du kämpfst erfolgreich aus dem Verborgenen. Weil Heiligung ist für andere oft nicht sichtbar. Weil du mit verborgenen Sünden richtig umgehst. Du kannst ja gar nicht wissen, ob ich heilig lebe. Das weißt du gar nicht. Niemand weiß das. Nicht mal meine Frau. Weil was tief in meinem Herzen passiert, was ich im Versteckten tue, das weiß ja keiner. Aber ich sag dir, am Lebensstil erkennst du, wenn jemand in Heiligung lebt. Der kommt ganz woanders raus. Der geht ganz anders durch schwierige Situationen durch. Der verliert seine Freude nicht, der verliert sein Leben nicht, seine Frieden nicht. Der erlebt gute Sachen mitten im Sturm, all die Dinge. Weil innen drin Vorbereitungen getroffen wurden, die nach außen immer sichtbar waren, früher oder später. Und wenn es bei dir noch keiner gesehen hat, sorg dich nicht drum, er sieht's. Das ist das Einzige, was zählt, er sieht's. Und er kümmert sich, er zahlt jetzt zurück, wie Saat und Ernte funktioniert. Das Gegenteil von Heiligen ist übrigens besiegt sein. Also wenn du sagst, oh, Heiligung ist mir zu anstrengend, ist in Ordnung. Aber dann ist das andere deine Zukunft. Ja, aber Gott liebt mich doch. Ja. Ja, aber wie kann er dann zulassen? Er lässt gar nichts zu. Du lässt zu. Er hat dir alles gegeben, alles gezeigt, wie du es bekommen kannst. Und wenn du nicht bereit bist, diesen Preis zu bezahlen, Preis in Anführungszeichen Heiligung, ihm zu folgen, dann ist es in Ordnung. Gott sagt, ich liebe dich und wenn du nicht allzu viel falsch machst, kommst du sogar im Himmel an, aber ja, halt eben zu früh und lebst dir ein Leben, was unter dem ist, was ich für dich hatte. Schade. Also merk dir das. Heiligung oder das Gegenstück ist besiegt sein. Du kannst eins von beiden nur nehmen. Da gibt es keine Mitte. Also beobachte doch dein eigenes Leben. Wann immer du deine Heiligung vernachlässigt hast, was ist passiert? Denk mal drüber nach. Ich hätte es von keinen großen Niederlagen, aber das Ding ist schiefgelaufen, es ist anders ausgegangen und du merkst immer, es gibt da einen Zusammenhang. Ach so. Ja, das gehört zu unserer Strategie, unserem Schlachtplan. Das müssen wir verstehen. Da gibt es Zusammenhänge. Auch wenn wir die nicht gerne darüber nachdenken, dass wir ja selbst Schuld haben an gewissen Dingen, ist es doch meistens so. Dann lebst du also unter den Umständen, das ist deine Chance, deine Entscheidung. Ja? Unter oder über den Umständen. Ich habe mich für über entschieden, ist ein bisschen anstrengend manchmal, aber es lohnt sich. Du lebst also reaktiv oder proaktiv. Proaktiv ist anstrengend, reaktiv, mal gucken, was kommt. Kannst du machen. Du hast dann keinerlei echten Widerstand mehr, wenn du reaktiv leben möchtest. Und wenn sich Christen mehr bewusst wären, welch einen Preis es kostet, nicht in der Heiligung zu leben, würde es nicht so viele elende, vom Leben und von den Umständen besiegte und geschlagene Christen geben. Das ist mein Statement nach 34 Jahren Christsein. Das ist, was ich glaube. Okay, ich schließe ab. Erstens, es ist ein gutes Land. Es ist von Gott für uns vorbereitet. Es beinhaltet alles, was wir brauchen. Und es muss im Glauben eingenommen werden. Zweitens, es gibt ungezählte Ermutigungen im Wort Gottes, den Kampf proaktiv aufzunehmen. Wir wissen, dass die Bibel sagt, größer ist der in uns als der in der Welt. Wir wissen, dass keine Waffe, die gegen dich geschmiedet ist, es gelingen wird. Wenn 1000 fahren zu deiner Seite, 10.000 zu deiner Rechten, wird es dich nicht treffen. Du wirst bitten, was du möchtest und wirst es vom Vater im Himmel erhalten. Du wirst dieselben Werke tun, die Jesus tat und sogar noch größere. Und so weiter und so weiter. Es gibt so viele, dass einem schwindelig werden kann, wenn man sich vorstellen kann, was das eigentlich heißt. Was Gott uns da alles geschenkt hat. Wow, womit fange ich an? Das ist wie, weißt du, es ist Weihnachten, da ist der Christbaum und unten drunter stehen 100.000 Pakete, wo überall dein Name draufsteht. Eins schöner als das andere eingepackt, größer als das andere. Womit fängst du an? Das ist, wie wir eigentlich das geistige Leben sehen sollten, das wir haben. Ja, und deswegen, es lohnt sich so, diesen Kampf zu kämpfen. Es lohnt sich so. Mein dritter Gedanke noch zum Schluss ist, du bist Jäger, nicht Beute. Amen. So viele Christen sind Beutetiere, weißt du, die lassen sich von jedem dahergelaufenen, Möchtegern, Teufel, Löwe, reißen und verletzen und so. Und das sind wir nicht. Wenn wir unser Maul aufmachen, geistig gesehen, dann verschlingen wir den Teufel. So sieht es eigentlich aus. Denk, was sie gesagt haben damals, die Leute, die das Land auskundschaften sollten. 10 von den 12 haben gesagt, ey, das sind doch alles Riesen, die fressen uns. Weißt du, was die 2 gesagt haben, Josua und Kaleb? Nein, Gott ist mit uns. Wir werden die fressen wie Brot. Amen. Also sollen die Riesen dich fressen oder frisst du die Riesen? Das ist die Entscheidung, um die es hier geht. All diese Worte Gottes machen eins klar. Der Berufung nach bist du Jäger und nicht Beute. Doch diese Berufung hängt an deiner Beziehung zu Jesus Christus. So fasse ich zusammen. Du musst von Gott her wissen, welches Land du einnehmen sollst. Das ist erster Part. Und das kann nur er dir sagen, was gerade jetzt auch dran ist. Das sind sehr unterschiedliche Sachen hier im Raum gerade. Ich kann fast schon sehen, wie du ein Bild empfängst, wie du innen drin Gedanken bekommst, der sich verfestigt. Schreib ihn auf. Schreib ihn auf, besprich ihn mit Gott, besprich ihn mit deiner Familie. Und dann geh und sag Gott, was soll ich tun? Wie kriege ich dieses Land eingenommen? Und dann schau, was für Wunder geschehen in deinem Leben. Du brauchst einen Schlachtplan, du brauchst die Lufthoheit. Du musst anfangen zu beten, das im Gebet vorzubereiten. Nicht alles, was Gott dir heute zeigt, wird morgen geschehen. Kenneth E. Hagin sagte, dass Gott ihm immer 2 Jahre vorher Dinge zeigt, die neu kommen, die getan werden müssen. 2 Jahre vorher. Und ich habe morgen noch gesagt, Gott, das ist eine coole Sache. Das gefällt mir so als Planer. 2 Jahre ist eine gute Zeit. Zeig mir 2 Jahre vorher, wie es mit der Gemeinde, wo was anderes kommt, dass ich mich einrichten kann, dass ich das planen kann in der Jahresplanung. Alles, das ist cool, 2 Jahre vorher. Also Gott ist durchaus anders, als wir manchmal mit unserem Spontandenken. Also Lufthoheit und dann das Land mit den Bodentruppen nimmst du ein. Natürlich, und das machst du wie? Im Glauben. Wenn du Glauben genauso praktisch einsetzt, wie Jesus das in Markus 11 gelehrt hat, bei dem Beispiel, wo er den Feigenbaum verflucht hat. Ihr könnt das alle tun, ihr könnt Berge versetzen, wenn ihr anfangt zu reden, was Gott euch sagt und zu vergeben. Ja. Und zu glauben natürlich. Und schließlich die Seewege haben wir uns eben angeguckt, wie wir die sichern, unseren Nachschub sichern. Das ist einfach auch dein Lifestyle, unterordnet zu sein Gott gegenüber, sich mit seinem Wort gefüllt zu halten und nicht aufzuhören, gute geistige Rituale auch zu leben, dein Herz voll zu machen mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, denn die verändert letztendlich uns und damit verändern wir diese Welt. Okay, lass uns doch zusammen bitte kurz stehen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.